Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast Jenseits von Richtig und Falsch. Wir sitzen heute wieder zusammen, Sven, du und ich. Hallo.
Hallo Christine.
Hallo Sven.
Freut mich, dass wir sprechen. Wir haben heute ein spontanes Thema. Und zwar habe ich am Wochenende auf Instagram ein Reel gesehen von Gerald Hüther, wo er über die Angst von Eltern gesprochen hat und den Versuch von Eltern, die Angst mit Kontrolle zu regulieren, und hat dann ein sehr düsteres Bild von der Zukunft gemalt. Und ich habe da ein bisschen was kommentiert, war nicht ganz einfach. Und dann habe ich mich mit dir noch drüber unterhalten, über das Reel und auch über das Thema. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal eine Folge drüber machen. Das ist jetzt hier ungescriptet, spontan. Gucken wir mal, was draus wird.
Was hat dich denn bewegt an dem Post?
Also was mich bewegt hat, ist, dass er keine Lösung angeboten hat. Dass er dann kritisiert hat und dass sozusagen die Lösung war, so in dem Sinne, eigentlich, dass wieder Angst gemacht wurde. Wenn ihr nicht ihr euch eure Angst stellt, dann passiert was ganz, ganz Schlimmes. Also das hat mich emotional bewegt, weswegen ich dachte, ich kommentiere was und dann auch noch die Reaktion darauf, wo ich aus meiner Perspektive da auch wertschätzend auf das Thema eingegangen bin. Also ja, Freiheit, Freiräume sind wichtig für Kinder und ja, Angst mit Kontrolle regulieren ist nicht das Richtige, aber den Eltern ständig ihre Fehler aufzeigen, so verändern sich Menschen nicht und so hilft man auch nicht. Und Eltern stehen heutzutage sehr, sehr unter Druck.
Na, dann können wir ja heute mal probieren, ob uns es gelingt, ein bisschen mehr Wertschätzung und Anerkennung zu geben, als dann noch mehr Druck zu machen und noch mehr Dinge auf die To-Do-List, was man so alles als Eltern richtig machen sollte, zu setzen.
Ja, finde ich eine gute Idee. Wir können uns ja versuchen, mal dem Thema anzunehmen, auf eine Art und Weise, wie wir sie hilfreicher finden. Magst du mir jetzt mal eine Frage beantworten? Also du arbeitest ja auch noch teilweise in der Kita. Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was mich auch aktuell sehr bewegt, weil ich das tatsächlich ähnlich erlebe, dass ich Eltern viel, viel ängstlicher erlebe. Also viel mehr zum einen unter Druck, zum anderen sehr viel ängstlicher und dementsprechend auch sehr viel kontrollierender, in der Hoffnung, irgendwie die Dinge, die man weiß, die alle schief gehen können oder die gut für das Kind sind oder nicht gut für das Kind sind, durch eine eigene Verantwortung, die man fühlt, irgendwie in Zaum zu halten und zu kontrollieren. Also das erlebe ich auch. Und das bewegt mich insofern, weil das natürlich meine Arbeit nochmal ganz anders beeinflusst, weil Eltern noch viel vehementer und kleinteiliger mit Dingen zu mir kommen, die sie anders wollen oder wo sie sich Sorgen machen. Also Sorgen sind ein sehr großes Thema. Die Eltern machen sehr viele Sorgen.
Hast du ein paar Beispiele?
Wenn die Kinder Oliven essen zum Beispiel, dann sorgen sich die Eltern, dass da zu viel Salz dran ist und dass das der Gesundheit schadet. Oder wenn die Kinder, ne, die fangen ja dann irgendwann an, sich selber an- und auszuziehen. Ich arbeite ja in der Kleinkindgruppe. Und dann machen sie sich Sorgen, wenn die Füße kalt werden, dass die Kinder krank werden. Wobei, das war schon immer eine Sorge, seit ich Erzieherin bin, dass kalte Füße kranke Kinder machen. Das ist nicht so richtig was Neues. Aber es kommen ganz viele, an ganz vielen Stellen Erziehungssorgen oder Sorgen, oder wenn wir Dinge anders machen als die Eltern. Sorgen, wenn sie zu ihren Kindern Nein sagen und das Kind intensiv weint, dass das ein Trauma erzeugt. Also generell, wenn das Kind weint und die Eltern nicht sofort da sind und eine Lösung anbieten und das stillen, in dem Sinne, dass sie ablenken oder sofort dem nachgeben, dass eine Sorge entsteht, eben das Trauma da entsteht. Ich glaube, das ist eine sehr große Angst. Ernährung, sehr große Angst. All die ungesunden Sachen. Also es gibt inzwischen so viel Wissen über Ernährung, Entwicklungspsychologie, Gesundheit. Und je mehr die Eltern wissen, habe ich den Eindruck, desto ängstlicher werden sie. Und das hat natürlich in den letzten Jahren total zugenommen, auch mit dem, wie du auch beschrieben hast, auf Social Media gibt es total viel Eltern-Content, der, glaube ich, richtig, richtig viel Druck macht und das verunsichert.
Ja.
Und das ist meine Theorie, aber ich weiß nicht genau, wie valide die tatsächlich ist, dass wir jetzt auch im Moment in einer Zeit leben, wo es unfassbar viele Unsicherheiten gibt. Also 2020 angefangen mit Covid, die größte Ungewissheit schlechthin, wo man nicht wusste, geht man morgen dann eigentlich zur Arbeit oder gehört man jetzt zu den systemrelevanten Gruppen oder nicht und wie ist es eigentlich mit der Kita oder Schule, hat die heute auf oder nicht. Dann sind so viel Krieg und so viel politische Veränderung um uns herum, dass es so eine wahnsinnige Unsicherheit in unserem Leben gibt und so wenig Stabilität, dass ich denke, das macht total viel Sinn, dass man versucht dann im Kleinteiligen irgendwelche Strategien sich zu überlegen, um eine gewisse Form von Sicherheit und Stabilität zu schaffen, weil es so wackelt um uns herum.
Mhm. Ja, ich finde die These nachvollziehbar. Ich würde vielleicht noch gar nicht so in den Kontext reingehen, sondern eher erstmal, wie die Situation ist. Du hast es ja jetzt so ein bisschen schmunzelnd gesagt, die Sorgen, die es so gibt. Ich glaube, das kann auch anstrengend sein, als Erzieher oder Erzieherin damit umzugehen und dass es den Alltag schwieriger macht und gleichzeitig auch, dass es vor einiges aufwendiger macht.
Ja, definitiv, ja. Aufwendiger zum einen, weil ich viel mehr Gespräche führen muss. Ich habe den Eindruck, viel vorsichtiger sprechen muss oder will auch. Und ich merke das zum Beispiel in Entwicklungsgesprächen. Da gibt es beispielsweise ein Kind, die Eltern nehmen dem Kind unheimlich viel ab. Ne? Das Kind meckert und schreit laut auf, weil es vielleicht gerade irgendwo runterklettert und es gelingt nicht sofort. Oder es traut sich vielleicht in dem Moment nicht runter und sofort springen die Eltern auf und nehmen das dem Kind ab. Und wenn ich dann im Elterngespräch sitze und auch ein bisschen mich stark machen will dafür, dass das wichtig ist, dass Kinder diese Frustmomente erleben dürfen und da auch durchgehen dürfen, um auch in so eine Eigenermächtigung zu kommen von, ich habe das jetzt probiert und jetzt ist es mir gelungen. Und diesen Prozess ganz selten, oder es gibt, das ist nicht grundsätzlich so, aber ganz oft diesen Prozess nicht durchlaufen dürfen, weil die Eltern das nicht gut aushalten, dass das Kind schreit und weint und es dem Kind abnehmen. Und so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Autonomie so viel schwerer wachsen kann und das so wichtig ist in der Zeit. Und wenn ich dann im Elterngespräch sitze und mich dafür stark machen will, dass dem Kind das ermöglicht wird, merke ich gleichzeitig, wie vorsichtig ich bin, das zu kommunizieren, weil ich weiß, wie viel Druck die Eltern schon haben, weil sie alles richtig machen will. Und dann komme ich noch und sage, aber hier an der Stelle versucht ihr es richtig zu machen, aber es gelingt euch doch nicht, jetzt mal so platt gesagt, dass ich das einmal erkläre und aufzeige und auf der anderen Seite sage, aber sie haben auch andere Räume, um das zu lernen und ich weiß, ihr macht euch schon viel Druck und ihr gebt euch richtig viel Mühe und immer versucht das zu relativieren, was ich sage, weil ich nicht noch eine Stimme mehr sein will, die quasi etwas, die etwas zu dem Druck, den sie sowieso schon fühlen, dazufügen will und da einfach nicht nur quasi beim Kind bin, mit dem, was ich denke, was fürs Kind hilfreich ist in seiner Entwicklung jetzt zu diesem Zeitpunkt, sondern gleichzeitig versuche, die Eltern irgendwie abzuholen und zu beruhigen, dass sie sich nicht noch mehr aufhalsen. Und das hat sich verändert. Das habe ich vor 10 Jahren nicht in der Intensität gemacht.
Ja, gleichzeitig ist es ja wirklich so, dass viel von Eltern erwartet wird. Also von allen Seiten prasselt es auf die Eltern ein. Jetzt angefangen beim Stillen, Fläschchen oder Stillen oder wann ist der richtige Zeitpunkt, was ist mit Schlafen, Elternbett, Extrazimmer, schläft das Kind oder nicht. Es gibt ja auch immer diese regelmäßigen U-Untersuchungen, wo die ganze Zeit bewertet wird. Und ja, die Erwartung ist, dass die jetzt alles richtig machen müssen. Und das ist, jetzt kommen wir ein bisschen quasi zum Ausgangspunkt im Social Media, also dass es da so viele kleinteilige Informationen gibt, teilweise auch falsche Informationen oder aus dem Kontext gerissene Informationen. Also da kann ich mir total vorstellen, dass einen das irre macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sehr sicher, zu den Oliven hat es auch irgendwo mal einen Post gegeben. Und das finde ich total wichtig zu wissen, in welchem Feld sich Eltern bewegen. Mhm. Und dieses, was du ja versuchst zu vermeiden, aber was ja ganz oft passiert, diese Kritik an Eltern und diese, ich nenne es jetzt mal ganz drastisch, das Beschämen von Eltern, wenn sie irgendwie Sachen falsch machen. Das kann ja schon eine Nuance sein. Also du hast gesagt, du hast geschmunzelt, aber wenn andere die dann für blöd erklären, wenn die Oliven als gefährlich betrachten. Mhm. Ja. Und Eltern sein, das haben wir schon öfter gesagt, möchte ich nochmal betonen, das ist eine ausgesprochen verletzliche Rolle. Da wird die eigene Kindheit wieder aktiviert, die verschiedenen Rollenerwartungen, nochmal viel mehr bei Frauen als bei Männern. Und es werden Ansprüche aktiviert, die niemand gerecht werden kann. Und aus meiner Sicht muss das berücksichtigt werden. Und da haben aus meiner Sicht nicht nur die Eltern Verantwortung für. So, entzieh dich dem doch einfach, konsumier kein Social Media, hab keine Angst, mach's einfach nach Bauchgefühl und diese ganzen anderen Sachen, die bringen wenig bis gar nichts. Und dann muss man halt irgendwie gucken, was kann man anders machen. Ja, also ich will das ungern nur auf den Schultern der Eltern lassen oder vielleicht sogar noch denen die Schuld geben. Ja, die sind zu ängstlich, müssten sie doch gar nicht sein.
Mhm.
Und da wäre jetzt die Frage, wir haben ja gesagt, wir wollen da anders drüber sprechen. Gibt es da Ideen, wie man so differenziert das machen kann? Ich höre, du versuchst es immer ein Stück weit vorsichtig und teilweise mit Relativierung. Hast du noch andere Ideen?
Naja, die wichtigste Idee und finde ich auch ein großer Teil der Lösung ist Beziehung, über Beziehung, nicht über Bewertung. Und das würde jetzt zum Beispiel für mich bedeuten oder das bedeutet für mich, ich bin ja in Beziehung mit den Eltern und ich sehe das auch so, ein Teil der Verantwortung liegt bei den Eltern und ein Teil der Verantwortung liegt bei mir. Also wir sind jeweils verantwortlich für unsere Beziehung, die wir haben miteinander und die ist quasi der Baustein oder der Grundbaustein dafür, dass das Kind gut bei uns in der Einrichtung sein kann, beispielsweise. Und wenn ich aber auf eine Angst oder auf eine Sorge der Eltern mit einer Bewertung oder mit einem Abwinken oder Genervtheit oder eine Belustigung reagiere, dann schadet das unserer Beziehung. Das heißt, in dem Fall übernehme ich Verantwortung, indem ich den Raum aufmache dafür und indem wir drüber sprechen. Und vielleicht gibt es auch einen Wunsch, dass ich die beruhige oder ne, es gibt auch Eltern, die machen sich Sorgen und sind dann total dankbar, wenn ich das zum Beispiel entwicklungspsychologisch einordne. Und sie sich dann beruhigen können, weil es alles normal ist, ne, wenn es jetzt eine Sorge über das Verhalten des Kindes gibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über das Salz in den Oliven spreche, dann denkt natürlich ein Teil von mir, meine Güte, einfach weil sich das verändert hat und weil ich bin da auch ein bisschen traurig drum, dass diese ganze Vorsicht und diese ganze Angst, die nimmt ja so viel Raum ein und sie nimmt so viel Raum weg auch. Meiner Meinung nach könnten Eltern, die alle so viel machen, einfach ein bisschen weniger machen, wenn das so einfach wäre.
Mhm.
Weniger von allem und dann wäre das schon genug. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass ich natürlich mit solchen Tipps, ne, jetzt beruhig dich mal.
Ja.
Jetzt mach doch einfach mal ein bisschen weniger, hab doch mal ein bisschen weniger Angst, da komme ich natürlich nicht weiter, ne? Aber über Beziehungen. Und in Beziehung sein bedeutet dann vielleicht auch zu gucken, okay, dann lass uns doch nochmal gucken, wie es denn unser Salzkonsum hier in der Gruppe und ist das eigentlich so, wie es der Gesundheit quasi entspricht und das dann schon auch erstmal ernst zu nehmen und dann aber auch zu entscheiden, zu sagen, so machen wir das hier, ne, und ich kann das gut vertreten und das ist wahrscheinlich anders als zu Hause, aber lass uns mal darüber sprechen, wie du vielleicht ein bisschen ruhiger damit sein kannst und nicht alles umzuwerfen, weil die Eltern mit Ängsten kommen, genauso wenig wie das abzuschmettern und zu sagen, ihr habt ja wohl einen Vogel.
Ja.
Sondern da einfach einen Raum aufzumachen und ins Gespräch zu kommen.
Klingt für mich nach einer sehr guten Strategie. Ich glaube, die Herausforderung im Kita-Alltag ist, dass der Kita-Schlüssel sowas, glaube ich, nicht mit einbezieht. Aber aus meiner Sicht gibt es da wenig Alternativen zu Beziehungen, in Beziehungen ja, gehen.
Da gibt es keine Alternative.
Ja, können wir auch so deutlich sagen.
Ja.
Und ich weiß, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber irgendwie eine Form von Regulation in Social Media wäre gut. Oder vielleicht auch erstmal verständlich machen, dass die Eltern sich in diesen polarisierten Welten bewegen, wo immer alles dramatisch ist. So funktionieren ja die Algorithmen. Und vielleicht auch als Grundregel, dass man die Intensität halbieren kann. Also die Dramatik, die man da sieht im Reel, da sagen, okay, das ist nur halb so wild, wie es da jetzt vielleicht dargestellt wird. Und es ist dann jetzt ein relevantes Thema für mich. Vor allen Dingen habe ich die Energie, um damit jetzt umzugehen. Besteht echte Lebensgefahr. Und das ist halt dann auch wieder eine Arbeit, die an den Eltern eben hängen bleibt.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist das Schwierige, dass echt viel Arbeit an den Eltern hängen bleibt.
Zu viel.
Ja, dass es da wenig Unterstützung gibt, gesellschaftlich, politisch. Also es ist ein echt schwerer, großer Rucksack, den Eltern gerade tragen müssen. Und dann, da das so ist, ist es kein Wunder, dass es an der einen oder anderen Stelle auch mal scheitert, so.
Ja.
Und mit diesem schweren Rucksack alles hinzukriegen, irgendwie regelmäßig zur Arbeit zu gehen, wenn die Kita ständig zuhört, weil die ErzieherInnen krank sind oder Öffnungszeiten sich verändern oder das Kind auch oft krank ist und dann soll man auch noch eine erfüllende Partnerschaft haben, weil wir leben ja Zeitgeist glücklich sein, das haben wir ja schon mal in dem anderen Podcast besprochen. Also der Zeitgeist ist Selbstverwirklichung und glücklich sein Und dann muss man das ja alles, also ich will ein erfüllendes Leben in meiner Partnerschaft, ich will aber auch eine gute Mutter sein oder Vater, ich will aber auch erfolgreich mich und selbstwirksam in meinem Job fühlen, und das ist gar nicht, es ist nicht zu schaffen. Es ist einfach nicht alles gleichermaßen zu schaffen. Und dass dann eine Angst angeht und Kontrolle als, das hattest du ja zu Beginn gesagt, Kontrolle ist ja erstmal eine super Strategie. Mhm. Wenn man Dinge kontrolliert, dann kann man sicherstellen oder man versucht sicherzustellen, dass diese Dinge, um die man sich sorgt oder die man will, zum Erfolg führen. Und das ist natürlich in Bezug auf Beziehungen und Menschen sehr viel schwerer, werden die meisten dann feststellen, dass das nicht so gut funktioniert. Das heißt ja aber nicht, dass man plötzlich die Strategie abstellen kann, wenn das so oft schon zum Erfolg geführt hat. Und es gibt ja auch diesen Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Ja.
Und für Beziehung würde ich es umdrehen. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.
Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal.
Ich kenne das ja, ne? Also wenn ich auch an unsere Kinder denke, dass es immer wieder Momente gibt, wo ich so mich richtig zerfressen fühle von Sorge und denke, ich muss doch hier mehr machen. Und machen ist halt eine Kontrollstrategie. Ja. Ich muss was machen, heißt, ich will kontrollieren, dass dieser Ausgang, den ich mir wünsche, irgendwie umsetzbar ist. Und da habe ich nur so bedingt Einfluss drauf und das macht eine furchtbare Angst. So Ohnmacht ist so eins der schlimmsten Zustände, die man so aushalten muss, finde ich. Und da, wenn wir gerade darüber sprechen, was könnten denn auch hilfreiche Strategien sein, ist einfach mit einem Gefühl von Ohnmacht umgehen zu lernen. Also das so willkommen zu heißen, so wie viele andere Gefühle, die so zu einem dazugehören, ist Ohnmacht einfach was, was einem durch die Elternschaft begleitet. Und es wird immer schlimmer, je älter die Kinder werden. Der einzige Weg, mit Ohnmacht umzugehen, ist einmal, ne, mit den Gefühlen, die aushalten und dann irgendwie ins Vertrauen zu kommen.
Ja.
Da bin ich noch, auf dem Weg bin ich auch noch. Das ist eine große Herausforderung.
Ja, ist es, finde ich, alles sehr gute Punkte. Mir ist noch wichtig, dem hinzuzufügen, du hast ja jetzt ganz viel genannt, was Eltern vielleicht, wo sie Dinge umframen können innerlich oder reflektieren oder ein Stück weit anders den Sachen begegnen. Und mir ist wichtig, da noch daneben zu stellen. Also du hast von dieser Zeit des Glücklichseins als oberstes Gebot gesprochen. Es findet nicht nur in den Köpfen der Eltern statt. Also der Druck wächst wirklich. Arbeitsabläufe verdichten sich, die Ansprüche werden auch immer größer und Inflation, Geldsorgen, Mieten werden teurer. Das gehört ja alles auch noch mit da rein. Der Druck wächst und dann eben auch von außen. Und dieser ganzen Gemengelage haben Eltern überhaupt keine echte Lobby.
Ja.
Ganz im Gegenteil, die kriegen von allen Seiten eins auf die Fresse, wie sie denn sein sollen. Entweder vom Arbeitgeber, wenn das Kind krank ist. Warum ist das so oft krank? Ne, wir haben ja jetzt hier auch einen Bundeskanzler, der jetzt auch sich sogar darüber beschwert, wenn die Arbeitnehmer krank sind. Muss das sein? Ja, und aber diese Haltung existiert tatsächlich auch. Muss das sein, dass sie jetzt zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist? Genauso auch, ne, diese ganzen, auch verständlicherweise genervte Erzieherinnen oder auch irgendwelche PädagogInnen, die ihre eigenen Vorstellungen haben, wie jetzt ein guter Umgang mit Kindern ist und das von den Eltern erwarten. Ein ganz großes Thema Schule, was da alles erwartet wird, dass die Eltern dafür sorgen, dass die Kinder Hausaufgaben machen und all diese Geschichten, die werden überall, werden sie mit eingespannt, aber kriegen kaum Unterstützung. Und vielleicht neben dem, was Eltern tun können, um sich vielleicht dem Stückchen zu entziehen, würde ich auch noch gerne darüber reden wollen, wie kann man den Eltern unterstützen.
Mhm.
Und da würde ich jetzt nicht großartig drauf eingehen, auf politische Sachen, die werden an vielen Stellen genannt. Mehr Kindergeld, Teilzeit, unsere ganzen Geschichten, Kita-Platz, sondern einfach auch vielleicht, was kann jeder Mensch so tun?
Ja, da fällt mir eine Geschichte ein. Da waren Mathis und Arne noch ganz klein und Arne war so mitten in der Autonomiephase. Also, ich will nicht, schmeiß mich auf den Boden und ich mache jetzt hier überhaupt nicht mit. Und ich war total überfordert von der Situation, weil ich wütend geworden bin, dass ich jetzt die Dinge nicht so tun kann, wie ich sie tun will. Ich weiß, er hat sich auf den Spielplatz geworfen und hat geweint und ich war so wütend und so überfordert, dass ich das nicht geschafft habe, in dem Moment dahin zu gehen und irgendwie tröstend ihm zur Seite zu stehen mit seinem Thema, was er gerade hatte, und bin halt da irgendwie 10 Meter weiter weg gestanden und habe halt gedacht, nö, der muss kommen, ich komme jetzt nicht. Und war so ein bisschen bockig, würde ich sagen. Und dann kam eine andere Mutter auf den Spielplatz und das ist ja schon viele, viele Jahre her, also das war ja schon 13 Jahre her, kam eine andere Mutter auf den Spielplatz und hat mich voll gemault, wie ich mein Kind so lange weinen lassen kann und so. Und ich war richtig beschämt und richtig wütend. Und das Krasse ist, die wohnt immer noch hier im Kiez. Und ich sehe die immer noch. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich, erkennt die mich wohl. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich, die findet mich wahrscheinlich immer noch richtig scheiße. Also diese Geschichte und dieses Beschämtwerden in dem Moment, so wie ich habe mich beschämt gefühlt, das ist so hängen geblieben. Und über was 13 Jahre, dass ich immer noch jedes Mal, wenn ich die sehe, dran denke und ein bisschen, es kommt jetzt nicht eine volle Wucht Scham und ich kann das auch einordnen und ich hätte es auch in der Situation besser lösen können, wenn meine Fähigkeiten andere gewesen wären. Zu dem Zeitpunkt habe ich einfach das Beste gemacht, was ich konnte. Und kann da irgendwie empathisch mit mir sein und trotzdem sehe ich die und es fällt mir immer wieder ein. Und immer wieder frage ich mich, ob die mich wohl erkennt und immer noch so kacke findet. Also die hat wirklich, die fand es nicht cool, wie ich reagierte und es war auch nicht cool. Und die Geschichte ist mir eingefallen, als du gerade gesagt hast, was kann jeder Einzelne tun? Jeder Einzelne kann mal aufhören, Leute, die in der Öffentlichkeit unterwegs sind und ihre Kinder auf eine Art behandeln, wie man es nicht gut findet, sofort irgendwie in die Abwehr diesem Menschen gegenüber zu gehen und den Scheiße zu finden, sondern da vielleicht gucken, was könnte diesen Menschen bewogen haben, gerade so zu sein. Und möglicherweise ist eine Mutter oder ein Vater, der gerade seine Kinder anschnauzt, kein repräsentatives Verhalten seiner Elternschaft, sondern einfach ein Moment der Überforderung. Und es ist überhaupt nicht hilfreich, einen blöden Kommentar abzulassen, die Eltern zu kritisieren, zu bewerten, wie du das gesagt hast. Es ist auch nicht hilfreich, zum Kind zu gehen und das Kind irgendwie versuchen zu unterstützen, weil Kinder sind immer loyal zu ihren Eltern und das macht die Situation viel schlimmer.
Ja.
Und es wird kein Kind kommen und sagen, oh, vielen Dank, dass die mir helfen. Ja, meine Mutter ist ja richtig scheiße. Gut, dass sie kommt, das werden die nicht machen. Es ist richtig eine unangenehme Situation fürs Kind und für die Mutter oder den Vater. Und entweder hält man sich ganz raus oder man kann die Eltern fragen, freundlich, irgendwie kann ich irgendwie helfen. In der Regel ist das eine Situation, wo, glaube ich, Eltern schon selber mit so viel Scham beschäftigt sind, weil ihnen was nicht gelingt, von denen sie denken, das sollte ihnen gelingen, besonders in der Öffentlichkeit, wenn andere Leute zugucken, dass eigentlich am besten ist, nichts zu sagen und die in Ruhe zu lassen.
Ja, vielen Dank für die Geschichte. Finde ich wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Erstmal, was so in Eltern vorgeht und wie schädlich und eindrücklich Kritik in dem Moment ist. Also vor allen Dingen so harsche Kritik. Und dass das nicht hilft. Also ich unterstelle jetzt mal generös der Person, die dich da vollgemault hat, dass sie für das Kind da sein wollte, dadurch, indem sie dir das aufzeigt, dass dein Verhalten falsch ist und das aber eben so nicht funktioniert, weil so, wie du es eben schon gesagt hast, ist es wirklich eine ultimative Wahrheit. Man kann Kindern nicht an Eltern vorbei helfen.
Nee, genau.
Auch wenn es vielleicht für manche Fälle wirklich gut wäre, wenn das so ginge. Hier möchte ich an der Stelle auch sagen, irgendwie 85% der Eltern sind im, was sie an Fehler machen, im kompletten Normalbereich unterwegs und die Extreme sind zum Glück nicht. Also wo wirklich Kindern massiv geschadet wird, kommt jetzt nicht so häufig vor, wie es vielleicht auch wieder Social Media suggeriert. Klar, besser geht's immer, aber dieses, okay, ich muss hier eingreifen und mich quasi schützend vor ein Kind werfen, das ist deutlich seltener.
Mir fallen auch zwei Situationen ein, wo ich die entgegengesetzte Erfahrung gemacht habe, die mir auch in Erinnerung geblieben sind, nämlich auch irgendwann mal wieder so eine Situation. Und dann ging so eine alte Frau an mir vorbei und hat mir so auf die Schulter geklopft und gesagt, oh, es tut mir so leid für Sie, es wird besser. Glauben Sie mir, es wird besser, wenn die Kinder größer werden.
Ja.
Und hatte ganz eindeutig da ein Mitgefühl mit mir. Und dann hatte ich eine andere Situation.
Und wie hat sich das angefühlt in dem Moment?
In dem Moment hat sich das angefühlt wie, also erstmal so ein bisschen wie eine Entlastung. Weil natürlich, wenn ich da, mein Kind da schreit, also natürlich mit seinem Schreien alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und ich krieg's nicht beruhigt oder ich kann da an dieser Situation in dem Moment auch nichts ändern. Und dann kommt jemand, klopft mir auf die Schulter und sagt, hier, ich mach nichts falsch. Das ist schon total entlastend. Und eine andere Situation war, das war im Geschäft, das fand ich noch viel schlimmer. Draußen geht's immer noch. Und auch wieder Arne, mein Mathis hat das nicht so oft gemacht. an der Kasse auf den Boden geworfen, der Klassiker, weil er irgendwas nicht gekriegt hat. Und ich dachte, oh Gott, hier ist eine ewig lange Schlange. Und da bin ich aber mit der Situation umgegangen, so dass ich zufrieden hinterher mit mir war. Aber ich habe mich trotzdem, also ne, mein hochroter Kopf, irgendwie totalen Druck, alle warten auf mich. Und ich wollte aber ihn nicht abfertigen, sondern ich habe mir ein bisschen Zeit für ihn genommen und habe ihn versucht zu beruhigen und Mitgefühl zu haben und gleichzeitig irgendwie meinen Einkauf einzupacken und zu bezahlen. und war dann irgendwie hochgestresst, als ich aus diesem Laden rausging. Und dann kam jemand mir hinterher und hat gesagt, ich bin so beeindruckt, wie sie das gerade gelöst haben. Das war so toll. Sie waren irgendwie so gut für ihr Kind da und trotzdem total klar. Und so, ich merke das auch, wenn ich das jetzt erzähle, dass mir so die Tränen kommen, weil das so eine belastende Situation ist, die man in dem Moment so durchstehen muss. Und dann jemand kommt und das so anerkennt. Das ja. ist schon echt gut. Mich berührt.
Ja, ich sehe das. Und ich finde, das sind ganz tolle Beispiele für was kann jeder Mensch tun, um Eltern zu unterstützen. Und dass so kleine Gesten so groß wirken können, wie du es gerade beschreibst,
ja.
ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Und vor allen Dingen, dass es wirklich, dass das Einzige ist, was hilft. Und wir sind ja alle so geeicht darauf, irgendwie an Kritik wächst man. Also das ist aus meiner Sicht vielleicht für irgendein Handwerk, irgendeine Tätigkeit, die man macht, so sagt, okay, hier hast du noch einen Fehler gemacht. Oder auch für Mathe, da gibt es exakte Lösungen. Da ist das vielleicht angebracht, aber für menschliche Beziehungen ist Kritik, also habe ich noch nicht erlebt, dass irgendjemand das gut aufnimmt und nee. Dass es sehr viel bringt.
Ja.
Ich möchte ja klarstellen, es geht nicht darum, jetzt, wenn man irgendwie vielleicht in einer Beziehung lebt, dass man sich damit mit Verhalten abfinden muss, was einem nicht gut tut. Da haben wir ja auch schon viele Folgen drüber gemacht, da kann ich dann sagen, dass hier so, wie du das machst, das tut mir nicht gut, ich möchte was anderes. Das ist aber keine Kritik, das ist etwas von sich erzählen. Und auch dann ist wieder das immer wieder einer Person selbst zu entscheiden, okay, fühlt sich das für mich so an, als ob da meine Wünsche ernst genommen werden und sich jemand versucht zu verändern oder nein, nicht. Und dann kann man auch wieder darauf reagieren. Ja, okay, ist entweder nochmal ansprechen oder sagen, okay, vielleicht passt es auch nicht. Vielleicht sollte man da auch mal eine Folge zu machen.
Mhm.
Also das finde ich, ist, glaube ich, eine Mammutaufgabe, das so aus den Leuten rauszukriegen.
Ja, was ich mir vorstellen kann, was da hilfreich sein könnte, wenn einem das gelingt, ist eine Grundhaltung zu entwickeln von jeder Mensch gibt sich richtig viel Mühe und tut das Beste, was er kann.
Ja.
Und es heißt nicht, dass das Beste immer reicht.
Ja.
Aber es heißt, dass, ne, und das ist, glaube ich, das, was in dem Moment mich dann auch so berührt hat oder jetzt auch noch im Nachhinein nach so vielen langen Jahren berührt ist, dass ich mir so eine Mühe gebe, als Mutter alles richtig zu machen oder so für mein Kind da zu sein, dass ich denke, ich unterstütze das in seiner Entwicklung und ne und das alles. Mhm. Und ein so ein blödes Seitenkommentar, das so kaputt machen kann und ein so ein Kommentar von sich gesehen fühlen in seiner Mühe, die man sich gibt, auch wenn es nicht immer gelingt und man sich nicht immer alles richtig macht, aber es steckt eine Mühe dahinter und ich glaube, wenn man davon ausgeht, egal ob jetzt mit Eltern oder generell in Beziehungen, dass der andere einfach das Beste tut, was er gerade kann, dann ändert das schon mal die Art und Weise, wie man auf den Menschen zugeht. Und wenn ich dann einen Vater im Supermarkt sehe, der die Krise kriegt, weil seine Kinder irgendwie auf der Nase rumtanzen, jetzt mal so ganz blöd gesagt, und dann irgendwas Blödes sagt, das passiert mir natürlich auch, dass es dann in mir drin alles zusammenknirscht. Das kann parallel stattfinden. Ich kann denken, ich habe immer sofort ein Gefühl für die Kinder.
Ja.
Und sofort denke ich, ouch, so geht das gar nicht, so darfst du das nicht machen. Und dann aber im zweiten Schritt davon auszugehen, krass, wer weiß, was der heute für einen Tag hat. Wer weiß, was schon vorher alles passiert ist. Wer weiß, was dem so in seinem Leben alles schon passiert ist und was der sich gerade vielleicht für Mühe gibt, dass irgendwie, dass er seine Kinder nicht einmal eins drüber gibt.
Mhm. Ja, wie ist dieses Sprichwort, eine Meile in den Schuhen des anderen laufen, bevor man urteilt. Und also ich sage schon mal jetzt vorsorglich für diejenigen, die sagen, ja, aber es gibt doch auch Situationen, wo ich dazwischen gehen muss. Ja, die gibt's und das ist bei Gewalt. Und selbst da muss man jetzt nicht eine Person für beschämen. Man kann sagen, stopp. Nein, ich gehe jetzt hier dazwischen und das ist auch erlaubt. Aber alles andere, das ist so viel Kontext zu notwendig. Also ich glaube, das ist auch ein Vorteil natürlich als Familientherapeutin, weil man da so viele Gespräche führt und mitkriegt, in was für Situationen sich Eltern befinden und sehr viel einfach dann noch mehr Gefühl für hat, was so alles reinwirkt in das Selbst und in die Beziehungen. Aber seid euch gewiss, das ist bei allen Menschen viel. Es ist einfach so. Und ich finde den Spruch wirklich gut. Und mir hilft da vor allen Dingen, wenn ich manchmal zu kritisch mit mir bin, halt zu sagen, wenn ich es besser gekonnt hätte, dann hätte ich es besser gemacht. Und das heißt nicht, überhaupt gar nicht, dass deswegen alles so bleibt, wie es ist. Das heißt nur erstmal sich Empathie geben. Und das kann man auch mit anderen Menschen machen.
Ja.
Und da wirklich ein bisschen mehr Credit einander zu geben, das hilft wirklich im menschlichen Miteinander. Mhm. Und Kritik, die spaltet eher, also die schwächt Menschen. Und ne, so erleben es auch ein bisschen in Social Media, das packt auch Menschen so in Lager. Ne, und da sind wir dann beim Thema, was ist jetzt die richtige Erziehung? Also ich kann die Sorge nachvollziehen und es ist wirklich auch so, das hat der Jasper Juh schon gesagt, Sorgen sind Gift für ein Kind. Und gleichzeitig haben wir ja Verantwortung dafür und wir wollen und wir müssen und wollen und sollen es auch sicher halten. Und ich habe als Beispiel mit dem Spielplatz, das hatte ich gar nicht erzählt, ne, die Details zu dem Reel, also dann, der hat dann so ein düsteres Bild gemalt von, ja, wenn das mit den Sorgen und der Kontrolle weiter so geht, dann ist irgendwann mal alles total abgepolstert und dann stehen Warnschilder überall und Kinder über 3 dürfen nicht höher als die 3. Stufe und dann ist da noch eine Aufsichtsperson und die Kinder müssen noch einen Helm aufziehen auf dem Spielplatz. Also erstmal ist das ja ein richtig dramatisches Bild, was Angst macht. Und dann müssen wir ja immer abwägen zwischen, wie viel Freiraum geben wir und wo sind wir verantwortlich für die Sicherheit.
Ja, ich glaube, das ist was, was einen durch die Elternschaft begleitet. Und je älter die Kinder werden, auch, was ist meine persönliche Erfahrung, noch stärker wird dieses Austarieren von hier schenke ich Vertrauen und stärke quasi durch mein Vertrauen das Selbstvertrauen der Kinder einerseits und auf der anderen Seite, hier bin ich aber verantwortlich und der Verantwortung muss ich gerecht werden, weil das ist meine Aufgabe und das in einem Maß auszutarieren, das ist auch was ist total dynamisch, weil die Kinder entwickeln sich und lernen neue Sachen. Es muss die ganze Zeit angepasst werden und es gibt nicht den richtigen Grad der Anpassung, sondern auch das ist total individuell, je nachdem, ne, schon mit unseren beiden Kindern haben wir da sind wir ganz unterschiedlich mit Verantwortung umgegangen, weil die Kinder ganz unterschiedlich mit Verantwortung umgegangen sind. Und das ist einfach was, das macht es echt schwer.
Ja.
Und da kommt in dem Zuge, würde ich das nochmal, was ich ganz am Anfang gesagt habe, da kommt noch dazu, dass wir gerade in so viel Unsicherheiten und Instabilitäten umgeben sind, dass da der Wunsch, in irgendeiner Form Sicherheit und Stabilität zu schaffen, noch viel größer ist, dass das eher das verstärkt, da, wie Gerald Hüther dann sagen würde, in einen Abpolstern zu gehen.
Was ich immer gerne als Richtlinie sage, ist, so ein zugewandt sein ist extrem hilfreich. Also sich selbst zugewandt sein und dem Kind. Es ist besser, wenn man quasi die pädagogischen Sachen nicht hinkriegt, aber die Beziehung dafür stimmt, als wenn man pädagogisch perfekt ist, aber die Beziehung nicht stimmt.
Ja. Das klingt doch nach einem guten Schlusswort.
Vielen Dank. Mir ist nochmal wichtig, zurück zu, wie können wir Eltern unterstützen, damit zu schließen.
Mhm.
Also vielleicht einmal uns das alle klar zu machen, das ist das, worum es eben geht. Also die Beziehung ist wirklich das Wichtigste und immer beziehungsorientiert drauf zu gucken. Und das andere ist, jeder gibt sein und ihr Bestes, mit dieser Haltung ranzugehen. Und dann habe ich gehört, öfter mal ein anerkennendes Wort geben.
Ja.
Hilft.
In allen Beziehungen.
In allen Beziehungen.
Und sich Fehler erlauben. Weil wenn ich schaffe, mir selber Fehler zu erlauben, dann bin ich auch ein bisschen fehlerfreundlicher bei anderen und das macht sowohl für die anderen in stressigen Situationen, wo sie sich vielleicht nicht adäquat verhalten, leichter, als auch mir, solche Situationen dann gut zu überstehen, beziehungsweise meine eigenen Fehler auch mit einer Wärme zu begegnen und mit einem Verständnis.
Ja, das finde ich jetzt ein schönes Schlusswort.
Schön, dann machen wir das.
Ich danke dir.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich hoffe, das war ja eine sehr spontane Folge, dass für einige was Gutes rumgekommen ist. Wenn es den Wunsch gibt, sich da mehr mit zu beschäftigen, auch mit den eigenen Ängsten oder vielleicht auch mit dem Ärger, was man vielleicht ständig über andere Eltern hat und da einen guten Umgang mitzufinden und vielleicht auch sogar einen Frieden damit, dann fühlt euch herzlich eingeladen, bei uns ein paar Sitzungen zu nehmen.
Ja.
Das hilft weiter. In diesem Sinne.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie.
Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.